Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Click and Rush Episode 5. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf TikTok, auf Blue Sky und auf LinkedIn. Ich habe die Reihenfolge durchmischt.
Ich bin @JoachimHebel auf denselben Plattformen zu finden und deine Reihenfolge ist mir
wichtig. Ja, aber die Hörenden nicht. Es geht nicht um dich.
Es geht immer um dich, das verstehst du
die,
noch nicht.
Ja, gut. Und die Hörenden, die werden das Hauptaugenmerk auf die Reihenfolge legen. Das ist ja wohl logisch. Die warten auf nichts. Die warten auf nichts sehnsüchtiger als auf die Aufzählung.
Das glaube ich allerdings auch.
Das würde auch erklären, warum wir nach jeder Episode den Follower-Zuwachs von 1 haben. Wahrscheinlich ist das sogar leicht übertrieben. Der Deadline Day 2025, also Teil 1 2025, nee, ist der letzte, 2025 ist Geschichte. Und ich kann mich nicht erinnern, wenn ich ehrlich bin, einen solchen Deadline Day mal erlebt zu haben, generell eine solche Transferphase mal erlebt zu haben. Das war gestern echt wild. Wann immer ich das Telefon in der Hand hatte, die sozialen Netzwerke aufgeklappt habe, ich habe dann typischerweise mich in Anführungszeichen darüber informiert, habe ich gedacht, wow, okay, noch was und noch was und noch was. Ein paar Nachzügler, ein paar, die traditionell spät was tun, das werden wir alles noch besprechen, aber vielleicht mal grundsätzlich erstmal die Nachfrage, wie ging es denn dir mit diesem Deadline Day gestern? Hast du es überhaupt noch Deal für Deal untersucht oder war es eher ein ungläubiges Dreinblicken?
Nee, also ich habe so immer mal wieder auf bei Instagram reingeschaut, weil mittlerweile da meine Timeline sehr, 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 sehr gut weiß, was ich möchte. Und da ging es einfach dann sehr, sehr schnell um Deals und das war so mein
ja,
Ablauf.
Ja, bei mir eben genau ähnlich. Also entweder X dann für einzelne Sachen oder dann Y Instagram quasi für die anderen Sachen. Ich habe aber und es gibt bis zu diesem, wir nehmen jetzt, das muss man glaube ich aus Transparenzgründen heute ganz unbedingt sagen, wir nehmen am Dienstag um 11:45 auf, selbst jetzt gibt es ja per Dealsheet noch letzte Nachzügler, vor allen Dingen in der Premier League, ist nicht so lange her, dass zum Beispiel der Donnarumma-Deal durchgegeben worden ist von Paris Saint-Germain zu Manchester City für eine witzlose Summe von 26 Millionen Pfund, also herzlichen Glückwunsch, haben wir schon mal besprochen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig passt, geschenkt. Aber vielleicht müssen wir vorab nochmal klären, wir haben ja sämtliche Rekorde gebrochen, Liverpool unter anderem, was so das die Einzelteams betrifft, Rekord gebrochen, Premier League generell den Rekord gebrochen, grundsätzlich der Rekord gebrochen an Ausgaben, nachdem wir jetzt ja 2, 3, vielleicht sogar fast 4 Transferphasen erlebt haben, in denen weniger passiert ist. Vielleicht müssen wir nochmal kurz die Gründe erörtern aus unserer Sicht, warum es denn jetzt wieder so ist, weil das Narrativ der bösen Premier League, das geht ja schon wieder umher.
Ja, also das ist das, was mich auch so geärgert hat. Also ich meine, nochmal, ich glaube, ich muss auch da einen kleinen Disclaimer voranschicken. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier dastehen und sagen, das System der Premier League ist so gut und das ist alles so super und wie kann man denn die Premier League nur haten? Jeder kann auf seine Art und Weise sagen, ich finde das besser, wie es die Bundesliga macht. Ich finde es besser, wie es die Premier League macht. Ich finde das so und so gut. Ich finde das so und so gut. Das hat jeder seine, das ist jetzt hier kein Votum für die Premier League macht's gut. Die Premier League macht, ist so clever, ist so nachhaltig, ist so toll. Sondern es ist einfach nur Information, warum ist es in der Premier League so, wie es ist. Das ist alles, mehr nicht. Und warum ist es so, wie es ist? Erstens, die Teams hatten halt zuletzt einfach sehr, sehr Angst vor PSA, haben erst einmal sich dran gewöhnen müssen. Gab es diese so eine kleinere PSA-Sperre der Teams dann intern, aber auch so ein wenig ja Angst nach außen. Die Teams haben zurückgezogen, das muss man ganz klar sagen. Das hat man in den letzten Jahren ja auch gesehen. Vergleicht einfach nur die Werte der Sommertransfers letztes Jahr und in diesem Jahr. Plus, dann kommt dazu der neue TV-Deal, den Vereinen Minimum 60 Millionen Euro mehr bietet. Das heißt auf Deutsch gesagt, diese Vereine haben momentan einfach A, mit dem PSA umgehen gelernt, das heißt rechnen gelernt, haben teilweise Teams wie Liverpool zum Beispiel errechnet, oh warte, wir haben eigentlich eine komplette Überdeckung, wir können noch Geld ausgeben, wir haben noch Budget, wir können noch was tun, plus wir haben weit mehr Einnahmen als in den letzten Jahren und so weiter und so fort, und dementsprechend ist einfach da ein bisschen was nach oben geschnallt und die Feder hat ein bisschen nach oben gezogen und so konntest du einfach wieder Geld ausgeben, mehr Geld ausgeben als in den Jahren zuvor. Das ist im Grunde genommen eigentlich alles, plus, und dann bitte, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, zum Beispiel mit Hinblick auf den Woltemade-Deal, über den wir ja auch noch sprechen werden, aber es gibt einzelne Deals, die schauen heftig aus, brauchen wir nicht drüber diskutieren, die sind auch krank, null Diskussion, bin ich voll dabei, aber schaut auch bitte auf die Einnahmenseite, ja. Wie konnte dieser Deal denn finanziert werden. Und zum Beispiel, der wenn Newcastle sich einen Voltemade für 90 Millionen leisten kann, dann bedeutet das, sie haben dafür auch Geld eingenommen. Wen haben sie denn verkauft? Stimmt, da war was. Alexander Isak haben sie verkauft. Weil Newcastle zum Beispiel eins der Teams ist, die eigentlich nicht mehr groß ausgeben konnten, sondern sie mussten auch wieder was einnehmen. Und dementsprechend, wenn du für 150 einen verkaufst, einen für 90 zu kaufen, ist machbar. Dass diese beiden Deals überteuert sind, das ist eine andere Diskussion. Steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber es geht einfach nur darum, wenn ich Uli dir jetzt 150 Euro in die Hand gebe, dann ist es in Ordnung, wenn du irgendwo hingehst und dir für 90 Euro ein T-Shirt kaufst. Ja gut, für 90 vielleicht nicht, da drehen alle durch. Aber machen wir mal eine Hose. Ja, du kaufst dir eine Hose oder Schuhe. Das ist machbar. Also insofern, das ist das Ding, das glaube ich hierzulande einfach ein bisschen untergegangen ist, dass diese Vereine A, einfach durch den TV, die mehr Geld bekommen haben, gelernt haben zu rechnen, plus eben manchmal in den letzten Jahren ein bisschen defensiver waren, weil sie eben zu viel gerechnet haben, jetzt ein bisschen was frei geworden ist und natürlich auch Liverpool durch Champions League Einnahmen und so weiter und so fort. Deswegen, die Mannschaften konnten das machen, haben es gemacht. Ja, dann kamen teilweise kranke Preise zustande, aber es ist
ja, ich glaube, das ist im Wesentlichen genau das. Ich bin trotzdem froh, dass es jetzt durch ist. Also erstens aus sportlicher Sicht, weil es natürlich jetzt viel leichter ist, das einzuschätzen und das ist dann vielleicht auch nochmal so eine Kleinigkeit, die man ganz kurz mal antexten muss. Was schon aufgefallen ist, und das gab es jetzt an mehreren Stellen, natürlich prominentester Fall Alexander Isak, im Übrigen, der heißt wirklich Isak, also ich weiß nicht, warum jetzt plötzlich die ganze Welt drauf kommt, dass der Isak heißt, macht überhaupt keinen Sinn, er heißt Isak. Das muss man schon sagen, was ich so noch nicht gesehen habe, und das ist ja dann FF, also du, Isak geht voran, dann Johan Wisser bei Brentford, der plötzlich sagt, nö, ich komm nicht mehr, ich spiele nicht mehr und dann nicht mehr möchte. Und da gibt's ja noch diverse mehrere Beispiele, auch dann europaweit. Also Spieler, die sich in Anführungszeichen rausgestreikt haben. Ich will's jetzt, das klingt schon wieder tendenziös, zu tendenziös wahrscheinlich, aber es geht letztlich schon drum, dass man sagen muss, in der NBA spricht man von der Player Empowerment Ära, dass Spieler sich teilweise wirklich, wenn sie keinen Bock mehr haben, dann kommen sie halt nicht mehr, tauchen nicht mehr auf oder machen halt, was weiß ich, Fatsuit und Stripclub oder so wie James Harden. Ist das was dir jetzt zunehmend aufgefallen ist? Wie geht da die Erklärung oder ist das vielleicht einfach nur eine logische Entwicklung?
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja, ich glaube, es ist eine logische Entwicklung. Ich meine, wir haben eine, in Anführungszeichen, jetzt das Wort passt natürlich jetzt irgendwie nicht, aber eine Professionalisierung. Ich weiß, dass jetzt werden alle sagen, was hat denn das mit Profisein zu tun? Du hast einfach logischerweise Berater um dich rum und die sagen, hey, wenn du das und das machst, dann können wir das und das erreichen. Du willst doch auch da und dahin. Ich habe das gestern dem Kollegen Max Ropers so erklärt, liebe Grüße übrigens. Alle wollen in das eine Restaurant. Es gibt ein Restaurant in der Stadt, da wollen alle hin. Und das ist jetzt im Fußball halt auch zu sehen. Alle wollen zu den großen Vereinen. Das ist halt momentan so. Wenn du bei Brentford bist, willst du zu Newcastle. Wenn du bei Newcastle bist, willst du zu Liverpool, wenn Angebote kommen. Das ist so. Du willst deine Karriere so gut wie möglich gestalten. Deine Berater pochen drauf, deine Sponsoren pochen drauf. Du willst dahin und die Berater sind natürlich mittlerweile auch gewieft genug. Klammer auf, asozial gewieft genug, Klammer zu, um den Spielern zu sagen, pass auf, wenn du zum Training, wenn du nicht zum Training kommst, dann haben die da eine 50 Millionen Euro Aktie rumliegen, mit der sie nichts anfangen können, die werden dich ziehen lassen. Und wahrscheinlich werden die denen im zweiten Satz schon sagen, tippe ich mal, Jungchen, bleib einfach zu Hause, weil ja, du hast einen Image-Schaden davon, den kleinen, die werden sagen, ja, wie hat er sich denn da verhalten, aber das ist in einem Jahr wieder vergessen, weil dann schießt du wieder 3 Tore. Wahrscheinlich ist es genau das, wahrscheinlich läuft es genauso ab. Ich kann das auf der einen Seite irgendwie verstehen, dass man als Berater sagt so und so, menschlich ist es natürlich absolut gar nichts und professionell ist es auch überhaupt nicht, weil du hast den Vertrag unterschrieben und Beispiel Isak ist ja ein ganz gutes Beispiel, der hat sich 50.000 Mal verletzt, das hatten wir schon, hat sich 50.000 Mal verletzt und da war Newcastle für ihn da und jetzt plötzlich will er einfach weg, weil der nächstgrößere Verein kommt und dementsprechend bin ich da auf der einen Seite so, dass ich sage, ja, als Berater, klar, wenn du Geld machen willst, wenn du deinen Spieler weiterbekommen willst, ist das eine Möglichkeit. Aber es ist halt jetzt, also sehr seriös ist es natürlich jetzt nicht. Also ich glaube, darüber
ja, muss man, ich glaube, man muss wahrscheinlich, das muss, also jetzt in Isaks Fall werden wir ja sicherlich noch drüber reden, aber man muss es wahrscheinlich von Fall zu Fall betrachten. Manchmal ist es angemessen, manchmal ist es nicht angemessen. Wir wissen natürlich nie, welche Versprechungen sind wirklich gemacht worden. Da steht ja dann öffentlich Aussage gegen Aussage. Manchmal kann man dann reinblicken, manchmal nicht, aber da muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein mit der Abwägung. Und grundsätzlich muss ich schon auch sagen, also das ist immer so ein bisschen gemein, aber die Vereine haben ja auch viel Macht. Bei den Trainern, glaube ich, wird es ein bisschen deutlicher. Der kann angestellt und entlassen werden, wie sie lustig sind. Liebe Grüße an Erik ten Hag. Das ist völlig in Ordnung. Das müssen die Trainer so schlucken. Klar kriegen sie auch Geld dann dafür am Ende. Also sei es jetzt die Bezüge fortlaufend oder dann einfach eine Abfindung, okay. Und bei Spielern ist es auch so, dass man dann immer, das haben wir ja schon an anderer Stelle mal gesagt, wenn dann ein Spieler, zum Beispiel jetzt in Isaks Fall, ja, der will nicht mehr bleiben, möchte was anderes machen, ist ihm wohl auch zugesichert worden. Und dann sagt halt der Newcastle-Fan verständlicherweise, ja gut, der muss aber hier bleiben, der hat ja noch Vertrag. Okay, wenn aber er weggehen soll, weil sie Budget brauchen, also in Isaks Fall jetzt nicht, aber ein anderer Fall, und der soll bitte möglichst frei machen, gerade mit PSA, dann muss er gehen und das müssen die Spieler dann über sich ergehen lassen. Also ich finde es fast dann nur fair, dass auch die Interessen des Spielers, und inzwischen macht man sie halt auch öffentlich, rausgegeben werden. Nochmal, wie es am Ende gelaufen ist, wissen wir nicht, werden wir vermutlich auch nie, zumindest nicht verlässlich erfahren. Aber gut, soweit, so gut, würde ich jetzt mal sagen, das ist nur auch ein Thema, das mich jetzt einfach zunehmend nochmal umgetrieben hat, weil ich das so nicht gesehen habe. Nicholas Jackson ist ja irgendwie auch so ein Fall, wo dann plötzlich, also das ist natürlich eine ganz andere Posse nochmal, aber auf einmal sagt dann der Berater, nö, wir bleiben jetzt erstmal in München und üben dann natürlich so mit Druck auf Chelsea aus. Ich mag den nachvollziehen, den Druck. Das ist aber nochmal ein ganz anderer Fall als der von Isak als Beispiel. Aber Stichwort Player Empowerment müssen wir schon mal mitnehmen.
Aber auch da wieder, ich meine, wenn er zu Bayern München sich frei schaufelt, in Anführungszeichen, dann finden wir, also ich jetzt nicht, aber dann finden viele das gut, weil sie jetzt sagen, ja, das ist ja Bayern München, der muss ja in die Bundesliga. Aber wenn es in der Premier League ist, wenn der eine von Brentford zu Newcastle will oder von Newcastle zu Liverpool, dann sagen alle, ja, das ist schon irgendwie assi. Also wir sind schon auch mal
Picky.
Das ist schon auch mal witzig. Du hast es mal sehr, sehr gut zusammengefasst. Wenn zum Beispiel die Bundesliga sagt, wir spielen den Supercup in Saudi-Arabien, flippen alle aus. Wenn aber die NFL sagt, wir gehen nach Deutschland und spielen da, dann sagen wir alle, juhu! Das ist aber für die Amis eigentlich so, dass die ja sagen müssten, wieso gehen die jetzt nach Deutschland? Die haben kein Problem damit, die Amis, weil die halt einfach so aufgewachsen sind. Aber wir sind manchmal in der Wahrnehmung schon sehr deutsch. Wenn es uns in die Karten spielt, finden wir super, dann haben wir keine Moral. Und wenn es uns nicht in die Karten spielt, haben wir plötzlich Moral.
Das ist so, da mache ich mir auch gar nicht frei davon, darf sich auch, glaube ich, niemand frei davon machen. Und was ich eben damit nur sagen möchte, und das ist hoffentlich durchgekommen, man muss es von Fall zu Fall extra bewerten. Also es gibt manchmal Dinge, wo es mich brutal ankotzt, weil ich das Gefühl habe, da stimmt was nicht. Und dann gibt es Fälle von, okay, da scheint wohl wirklich eine Absprache getroffen worden zu sein und das passt jetzt nur dem Verein gerade nicht in den Kram. Und nochmal, also der Isak-Deal dann als solches, da kommen wir bei Liverpool sicherlich nochmal drauf, aber PSA her oder hin, die sind in der Hand Saudi-Arabiens. Wenn die nicht hätten verkaufen wollen, hätten sie auch nicht verkauft. Das muss uns allen klar sein, weil ich kenne das Spielchen aus anderen Sportarten, die machen das, wozu sie Lust haben. Und wenn der unter Vertrag steht, kann er sich nicht helfen. Und hätte Saudi-Arabiens Staatsfonds gewollt, dass Alexander Isak da noch 3 Jahre sitzt, dann wäre er da 3 Jahre gesessen. Und ratet mal, das tut denen noch nicht mal weh. Das muss uns immer allen nochmal klar sein. Also ich will jetzt auch nicht sagen, wow, das ist aber sehr nett von euch, um Himmels Willen. Aber die, also das mag dann Teil der Verhandlungsstrategie gewesen sein, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich glaube schon, dass man auch vor 10 Tagen bei Newcastle schon gewusst hat, das wird ja alles passieren. Deshalb ja auch schon diese ganze Voltemade-Geschichte. Und da würde ich sagen, da sind wir ja mittendrin irgendwie schon. Wir versuchen es ja Jahr für Jahr so zu machen. Das wird dieses Jahr, muss man gleich schon als Disclaimer geben, schwieriger denn je. Wir versuchen es Jahr für Jahr so zu machen, dass wir unter Berücksichtigung auch des Deadline Days die Gewinner und Verlierer küren und dann versuchen uns langsam aber sicher fortzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob es gelingt diesmal, aber lass uns doch vielleicht mal anfangen mit vielleicht den Gewinnern der gesamten Transferphase und vielleicht eben auch nochmal des Deadline Days. Hast du ein Team, 2 Teams, 3 Teams, wo du sagst, ja, die müssen wir auf jeden Fall nennen, die sind aus meiner Sicht mit dabei?
Ich habe mir gerade so eine Übersicht aufgemacht von, wie heißt der Quatsch gleich nochmal, Bleacher Report. Da werden die Mannschaften so ein bisschen eingeschätzt. Ich habe einfach mal so drüber geschaut. Also ich glaube, dass die beiden größten Gewinner in dieser Saison, zumindest sind es für mich, das sind ja auf den ersten Blick Arsenal und Liverpool. Die haben es echt herausragend gemacht. Also Hut ab, Arsenal hat sich komplett gewandelt. Sie gehen auf Breite, das ist absolut super wichtig. B, sie geben Geld aus. Und C, sie waren sehr, 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 sehr früh dran. Das ist alles neu. Das ist wirklich alles neu. Dass du sagst, du gehst auf die Breite, nicht mehr auf einzelne Spieler, sondern du sagst, hey, wir wollen ein bisschen, aber dann auch noch, ja, richtig gute Spieler auch verpflichtet. Also, das ist alles richtig gut, was sie gemacht haben. Gibt es überhaupt nichts zu kritisieren. Ich, nochmal, wir hatten es schon mal. Ich würde bei manchen Spielern vielleicht einen Austausch wählen. Also, vielleicht hätte ich statt dem lieber den geholt. Alles in Ordnung. Aber das ist, die Leute wissen, was sie tun. Ja, und nochmal, und das ist der Punkt, das habe ich schon mal gesagt, auch da auf der Einnahmenseite ist es lächerlich. Weil wenn du Tavares für 5 Millionen verkaufst, jetzt zum Beispiel Sambi Lokonga für 300.000 abstößt, das ist einfach, das ist mir zu wenig, da sind sie nicht clever genug. Du kriegst auch so einen Zinchenko nicht los, du kriegst einen Fabio Vieira nicht los. Die Vereine haben einfach nicht das Gefühl, dass sie dir da großartig Geld geben müssen, um was zu bekommen. Das ist das, was mich so ein bisschen ärgert, dass Arsenal das nicht hinbekommt, aber das hat man schon, ist egal. Aber ansonsten insgesamt, für die Einnahmenseite und insgesamt ist das A+, das ist herausragend, das, was Arsenal gemacht hat, Hut ab dafür, jetzt muss man halt sehen, was man sich dafür kaufen kann. Bei Liverpool dasselbe.
Ja, lass uns also vielleicht nochmal schnell, weil sonst wird es, glaube ich, super schwierig, lass uns dann vielleicht bei den Deals, die Arsenal jetzt nochmal gemacht hat, bleiben, um die auch schon mal einzeln dann noch zu besprechen. Es gab ja vornehmlich den einen großen Deal jetzt noch am Deadline-Day oder kurz davor mit Hinkapi und Kivior weg, ne? Das muss man wahrscheinlich so als Gesamtbetrachtung vornehmen.
Ja, also ich hoffe, also ich weiß nicht warum, aber ich will diesen Namen immer so halb schweizerisch aussprechen.
Ja, ich habe das auch erstmals von Seoane so gehört, deswegen vermutlich. Ja, also ich muss auch jedes Mal wieder nachschauen, ist es Hinkapi oder Hinkapi oder Hinkapié, und wahrscheinlich ist es auch wieder falsch jetzt, aber ja.
Hinkapi Otter, auf jeden Fall Otter. Auf jeden Fall ist ein super Deal. Also ernsthaft, ich verstehe noch nicht hundertprozentig, das wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen. Also grundsätzlich, der Deal ist 10 von 10, um Gottes Willen, keine Kritik. Ich will einfach nur jetzt dann sehen, was hat sich Arteta dabei gedacht. Also stapelst du einfach nur Geld und schaust, welchen Schein du heute zückst? Oder was haben sie vor? Also das ist die große Frage. Weil ich habe mir gestern mal so die Depth-Chart angeschaut, so quasi, wie tief ist der Kader, die sind überall doppelt besetzt. Spielt der das wirklich? Das ist die Frage, weil ich habe es bei ihm halt einfach noch nicht gesehen. Er spielt halt einfach oft die gleichen. Spielt er das wirklich? Hat er in der Champions League einen anderen Kader vor? Hat er in den Pokalwettbewerben einen anderen Kader vor? Da bin ich mir noch nicht so genau sicher, was er vorhat. Grundsätzlich ist der Kader herausragend. Ich will einfach nur jetzt sehen, was er macht draus. Wenn du Kivior, ich weiß, das ist ein ordentlicher Verteidiger, der hat ja auch gute Phasen gehabt, aber auch den hast du jetzt bloß wieder verliehen. Ja, okay, da wird natürlich auch dann irgendwann wahrscheinlich ein Kauf draus werden. Trotzdem, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was er vorhat. Ich habe mit Benny ja auch drüber gesprochen letztens, der gemeint hat, du könntest rein theoretisch jetzt sogar eine Dreierkette spielen, mit Gabriel, Saliba und Hinkapi theoretisch, aber die Frage ist, will er das? Tut er das? Ich kann es mir irgendwie noch nicht vorstellen. Nimmt er Saliba und oder Gabriel raus? Ja, jetzt werdet ihr sagen, ja, Saliba ist jetzt verletzt. Stimmt, aber das konnte er zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Dann hast du ja eigentlich hast du ja eigentlich mit Calafiori noch auf der Linksverteidigerposition einen, der Wahnsinn ist. Du hast Luis Scally dahinter, das heißt, lässt du ihn da spielen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie er die Puzzleteile zusammensetzt, aber ja, er hat jetzt eine Menge Puzzleteile, sagen wir es mal so. Und insgesamt ist es eine super Transferperiode und man kann stolz drauf sein, was man da gemacht hat, wirklich. Und auch, dass man das Geld ausgegeben hat, dass man die Spieler alle bekommen hat, so wie man es will. Nochmal, vielleicht hätte ich auf der einen oder anderen Position eine andere Entscheidung getroffen, aber es ist insgesamt ist ein sehr, sehr guter Kader. Der
Vollständigkeit halber noch dazu, Sinchenko auch weggeschickt, Reece Nelson weggeschickt, der eine hat gar keine Rolle mehr gespielt, der andere eine sehr untergeordnete zuletzt, aber das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht für die Kaderhygiene, in Anführungszeichen, dass da jetzt nicht Leute rumsitzen, die keinen Bock mehr haben oder potenziell keinen Bock mehr haben. Ich mag den Hincapie-Deal sehr, weil der kann alles in der Verteidigung, ist damit eine Rückversicherung für alles und jetzt klingt es fast so, als müsste das ein Leben lang ein Backup sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der die Schritte geht, die man von ihm erwartet. Der ist eigentlich schon seit 2-3 Jahren auf einem richtig hohen Niveau, ist einer, bei dem man mentalitätshalber sich gar keine Gedanken machen braucht, nach allem, was ich sowohl in Leverkusen gesehen habe, als auch aus Argentinien gesehen zum Teil oder auch gehört habe. Also aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Deal, den ich nicht mehr für möglich gehalten habe, aber Leverkusen hat wahrscheinlich sowieso gedacht, in der Saison, komm, wird eh nichts mehr, lassen wir es gut sein und dann geben wir dem Spieler, was er will. Und das war ja irgendwie schon relativ lang klar, dass das ein Wechsel nach England sein soll. Dann hast du schon gesagt, völlig zu Recht, auch Liverpool, die für ihre Verhältnisse eine Rekordsumme ausgegeben haben. Ich schaue gerade nochmal nach. 446 Millionen Pfund. Summer Spending Record in England, aber auch ganz schön was eingenommen und auch ganz schön noch was zulassen müssen, vermutlich auch in diesem Transfersommer, damit sie das alles haben so stemmen können. Logisch. Der ganz große Name, britischer Rekord, ist Alexander Isak. Das hat jetzt insgesamt weit kürzer gedauert, als ich es im Gefühl habe. Die Saga ging öffentlich los Mitte Juli und der Deal ist jetzt doch noch am 1. über die Bühne gegangen. Wir haben ganz kurz schon mal darüber gesprochen, ob das alles gut oder ob das schlecht ist. Das würde ich, so gut es geht, eigentlich in den Hintergrund drängen wollen. Letztlich ist es so gewesen, dass Isak sich bemerkbar gemacht hat, es sei ihm wohl versprochen worden, dann glaube ich das erst, ja, genau, dann glaube ich das erstmal auch. Vermutlich ist aber das Versprechen auch in einer anderen Situation getätigt worden. Newcastle hat es dann so gemacht, dass sie fast unbemerkt Nick Woltemade geschossen haben, unter anderem. Aber vielleicht erstmal aus Liverpools Sicht. Isak, grundsätzlich, kannst du damit was anfangen? Gab ja auch schon wieder ein paar Leute, die gesagt haben, nein, um Himmels Willen. Ja, also grundsätzlich,
geht, meinst also wenn du, wir oder jetzt
auf Liverpool einmal gesammelt blicken, aber logischerweise, es gibt den einen Transfer, ja, der ist zu besprechen.
Ja, die Frage ist halt natürlich, das haben wir ja schon mal gehabt, wo spielt er? Ich kann es mir vorstellen, dass du mit Ekitike in der Mitte spielst und mit Isak auf der Außenbahn. Das war bei Liverpool in den letzten Jahren ja schon immer mal so, dass sie es probiert haben, über solche Dinge. Ich meine, Gakpo kam ja, wenn wir uns daran erinnern, auch mal im Zentrum und dann wieder außen, dann David Nunes auf der Außenbahn. Ich kann mir das vorstellen, dass sie es so vorhaben, weil beide brauchst du eigentlich nicht. Also wenn du jetzt wirklich sagst, ich will nur mit einem Stürmer, oder der eine ist gesetzt, dann brauchst du den anderen nicht. Ich finde beide Transfers gut. Vielleicht haben sie auch, also ich finde beide Transfers gut für sich alleine. Aber die Frage ist halt, wie er spielen will. Ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie auf zwei Spitzen umstellt. Das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Ich glaube, Isak hat ja bei Newcastle des Öfteren schon auf links sich fallen lassen, so halb links fallen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn da sehen, mit seiner Stärke, mit seiner Dynamik, mit allem, was er hat, könnte ich mir vorstellen. Ansonsten brauchst du ihn eigentlich nicht, oder halt vielleicht Ekitike nicht, wie auch immer. Ich mag den Deal trotzdem irgendwie. Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich aber wahrscheinlich sogar lieber gesagt, ja, dann hätte ich lieber statt Isak vielleicht sogar zum Beispiel Nico Williams gehabt oder sowas in Richtung. Das wär mir wahrscheinlich in der Tendenz ja lieber gewesen, weil dann hast du einen klaren Linksaußen. Ich habe den Plan noch nicht ganz verstanden. Ich kann mir Ekitike auf der Außenbahn auch vorstellen, theoretisch, aber eher Isak, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also im Community Shield, glaube ich, haben sie schon mal angedeutet, dass es vielleicht sogar beides geben könnte. Du wirst wahrscheinlich auch damit rechnen, dass einer von beiden immer mal nicht da ist. Isak hat jetzt glücklicherweise ja letztes Jahr durchgespielt aus seiner Sicht in den Jahren zuvor. Naja, das ist wahrscheinlich auch das größte Gegenargument, das so zu machen. So oder so, Alexander Isak ist all das, was du brauchst im modernen Fußball. Wenn der gesund ist, das ist uns, glaube ich, allen klar, dann ist das fast ein ganzer Stürmer, der ist lang, der ist schnell, der hat die Bewegungen eines Flügelstürmers im Körper, einer absoluten Nummer 9, der hat sogar noch Potenzial, noch 2-3 Kilo draufzupacken. Der gibt dir jede einzelne Option. Wir haben immer drüber gesprochen, Liverpool hat sowieso schon eine körperlich unglaublich bemerkenswerte Mannschaft, das wird nicht schlechter und vor allen Dingen auch nochmal eine Sache für die Breite bei Liverpool. Jetzt haben sie auch was abgegeben, das darf man glaube ich in dem Fall dann auch nicht komplett weggeben, also Tsimikas ist zum einen, das ist natürlich schon mehr oder weniger angegangen worden, jetzt haben sie ja trotzdem zwei weitere Linksverteidiger mit Kerkes und mit Robertson, der logischerweise nach wie vor noch da ist. Sie haben Harvey Elliott abgegeben, das würde ich tippen, ist einer der Moves, der in Richtung Bilanzsäuberung geht und auch wissend, okay, ja, der hat zwar als Einwechselspieler des Öfteren auch mal in Saisonphasen was gerettet, aber irgendwie dürfen wir es dem wahrscheinlich auch nicht unbedingt komplett verhauen. Den hätte ich natürlich grundsätzlich lieber da gesehen als nicht da gesehen. Freue mich aber auch sehr, dass wir jetzt vielleicht mal einfach was von ihm erleben, als jemand, der auch mal wirklich ernsthaft am Stück spielen darf. Aber alles in allem, das muss ich schon sagen, ist das natürlich eine Transferperiode für Liverpool, die ist natürlich schon ziemlich gut. Man kann jetzt ein bisschen mäkeln, das hätte man auch früher haben können, bis müssen vielleicht sogar, hätten sie sicherlich auch gerne gehabt, keine Frage. Aber Florian Wirtz zu bekommen und Alexander Isak in einer Transferperiode, ja, herzlichen Glückwunsch. Mehr müsstest du gar nicht wissen, dann kannst du schon eine 1 plus dahinter schreiben. Und wenn wir jetzt noch wissen, dass sie, haben wir ja mehrfach besprochen, Frimpong und Kerkes für oder unter Marktwert bekommen haben, beim einen wahrscheinlich für, beim anderen drunter, dann weiß man ja eigentlich auch schon zusätzlich. Leoni müssen wir jetzt mal aufpassen, halte ich aber auch für keine so schlechte Idee, den dann schon mal vorläufig im Hintergrund zu haben. Sie haben wahrscheinlich einen internen Neuzugang mit Chiesa hingebracht. Cool. Gehi nicht bekommen, okay, ja, das tut sicherlich ein bisschen weh, weil das ist dann vielleicht wieder das Weg-Plus, aber ich mag jetzt nicht sagen, nur weil sie das eine nicht hinbekommen haben und das wird ja passieren, also das weiß ja auch irgendwie jeder, dass notfalls kriegen sie den dann ablösefrei im Sommer, okay, dann haben sie ihn jetzt erst einmal nicht, das ist sicherlich auch noch ein Areal, da hätten sie sich verbessern müssen, weil ich nicht so überzeugt bin von Konaté und dessen Ideen, aber ja, alles in allem, da müssen wir jetzt, glaube ich, keine großartige Diskussion aufmachen und auch wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie Haare in die Suppe werfen, damit wir welche finden. Das ist schon top-notch. Also ich kann mich selten an ein Fenster erinnern, in dem eine Mannschaft so hat können wie Liverpool und offensichtlich 2 von 3 absoluten Wunschspielern bekommen haben, die eigentlich unmöglich zu schießen sind.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja, geht einfach auf transfermarkt.de, schaut euch an, was sie gekauft und verkauft haben, schaut euch an, wen sie geholt haben und schaut euch, wer weg ist. Und schaut euch an, was sie für die Spieler, die weg sind, bekommen haben. 219 Millionen Euro für Spieler, die kein Mensch braucht. Bei allem Respekt, aber die braucht kein Mensch. Außer vielleicht Trent Alexander-Arnold, werden jetzt viele sagen, aber dafür hast du Jeremy Frimpong geschossen. Und da muss ich sagen, wer sollte denn ihn besser ersetzen als der? Vielleicht ist er sogar für dieses System noch besser geeignet. Deswegen, das ist eine absolut herausragende Transferperiode. Hut ab an denjenigen, der so viel Geld ausgeben kann. Nochmal Isak und Ekitike, ich weiß nicht genau, was der Plan ist. Das werden wir uns ansehen. Wird es ein Jahrhunderttransfer und insgesamt kannst du nicht... Nochmal, Harvey Elliott hätte ich auch ganz gerne behalten. Theoretisch, aber ja, wird Gründe gegeben haben. Insgesamt ein herausragender Sommer. Also
gibt es noch ein Team, das dir ansonsten als absoluter Gewinner einfällt in der Premier League? Ich will irgendwie fast sagen Everton, weil Jack Grealish bekommen, der also im Moment wieder der ist. Das muss man so feststellen. Röhl mag ich sehr gerne, muss ich sagen. Ich glaube, das könnte richtig gut passen zu David Moyes, großer Spieler.
Ah, ich habe noch einen.
Ja, lass uns vielleicht noch kurz bei Everton bleiben, weil die Röhl-Perspektive müssen wir wahrscheinlich schon auch aufmachen. Wissen wir ja beide, haben wir auch, glaube ich, schon mal vergangene Saison gesagt, dass an dem großes Interesse aus der Premier League herrschte. Das waren aber eher so fast Absteiger. Mag ich gerne, muss ich sagen. Und auch ansonsten würde ich sagen, dass Everton alles in allem für seine Verhältnisse ganz schön was Gutes gemacht hat. Müssen wir mal schauen, wie sich's ergibt. Chamiti noch abgegeben an die Rangers. Von dem erwarte ich mir irgendwie auch immer noch was, auch wenn ich es langsam aber sicher aufgebe.
Ich nicht.
Harrison Armstrong nochmal weggegeben, von dem man dachte, den fügt er ein. Aber ich meine, es war ja alleine schon mal wichtig. Deswegen ist es nicht so ein 100% ganz klarer Gewinner, weil sie natürlich immer noch einen relativ kleinen Kader haben. Aber dagegen haben sie zumindest mal leicht was getan.
Ja, und ich glaube, David Moyes mag das ja auch so. Deswegen glaube ich, ist es jetzt nicht so mega schlimm. Ich finde es auch, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr guter Sommer, weil Jack Grealish hat ja schon gezeigt, glaube jetzt 4 Assists schon. Das ist ja Wahnsinn. Der spielt herausragend. Dibbling gefällt mir. Ich mag ihn einfach sehen, dass der sich wirklich da durchsetzt. Ja, und Röhl ist auch cool, also deswegen, ich finde das sehr, sehr gut. Da ist ein bisschen was nach vorne gegangen. Die haben sehr, sehr viel gleiche Masse gehabt letztes Jahr. Jetzt ist ein bisschen mehr Diversität drinnen, sehe ich mal. Also das, ich finde das sehr, sehr gut. Für mich ist ein Team, das ich noch nennen muss, auf jeden Fall Tottenham. Das ist noch einer der Gewinner für mich, also wirklich Xavi Simons. Kudos, ja, Tell hattest du schon, Danso hattest du schon, aber du hast sie fest verpflichtet, okay. Du hast Kolo Muani jetzt noch geholt. Das ist für mich ein Sommer, wo du wirklich sagen kannst, wow. Wirklich, wirklich herausragend. Du hast jetzt nicht viel abgegeben, ehrlich gesagt, Son, okay, aber der war ja eh schon 33 und vor allem hat auch nicht mehr auf dem Level. Du hast sogar noch Geld dafür bekommen. Du hast jetzt auch ein paar Spieler weggegeben. Also Brian Hill, ich glaube, wer sich den überlegt hat, der wird wahrscheinlich entlassen worden sein. Aber du hast eine richtig gute Transferperiode gehabt. Du hast jetzt, also Xavi Simons ist echt ein herausragender Spieler, auf den freue ich mich sehr. Also ich glaube, das ist jemand, ein Team, die werden alle auch noch Zeit brauchen. Also zum Beispiel ein Kolo Muani, der hat alles, was man für die Premier League braucht. Aber ich glaube, er braucht auch Zeit. Dasselbe gilt für Simons. Auch der hat eigentlich alles, aber du brauchst Zeit. Und dann hast du insgesamt, glaube ich, echt auch da einen Sommer gehabt, der wirklich bemerkenswert ist. Und Hut ab für Tottenham. Also ganz ehrlich, alles, was die gemacht haben, Thomas Frank und auch dort das Team, wie die arbeiten, jetzt auch arbeiten. Das haben wir ja mal erklärt, dass es da jetzt nicht mehr darum geht, einfach zu sagen, wir wollen Spieler A und wir holen Spieler A, sondern okay, Spieler A ist nicht zu erreichen, dann müssen wir so schnell wie möglich Spieler B finden, der uns vielleicht sogar noch weiterhilft oder zumindest auf gleichem Level hilft. Und das ist jetzt die Aufgabe. Du hast die Berrici Ezi nicht bekommen, du hast dafür Xavi Simons geholt. Also da wird jetzt wahrscheinlich keiner, also werden von 10 Leuten werden nicht 10 schreien, ich hätte aber lieber den, sondern da glaube ich gibt's, da wird die Meinungen werden geteilt sein. Deswegen
ja, guter Sommer. Guter Deadline Day vor allen Dingen, oder Deadline Day-ish, so rundherum, würde ich sagen, weil es ging ja los mit Morgan Gibbs White und da kann glaube ich jetzt Tottenham wenig dafür, dass das am Ende nicht funktioniert hat. Ich glaube, der hätte den Move gerne gemacht. Der wird sich zwischenzeitlich auch mal gedacht haben, meine Güte, hätte ich es halt irgendwie durchgebracht. Da war ja so eine metaphorische Pistole am Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes, als es damals bekannt gegeben worden ist, er hat verlängert. Also für mich ist es, ich habe überlegt die ganze Zeit, wer könnte denn einer sein, der Gibbs White in seiner Art und Weise nahe kommt. Und das ist nicht so leicht. Und dann habe ich mal auch letzte Woche gesagt, vielleicht ist es Illimon Ndiaye zum Beispiel. Aber Simons ist es wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Und ich dachte nicht, dass das möglich ist für Tottenham, den zu kriegen. Und ich habe auch noch Mini-Vorbehalte gegen Simons. Also anlagentechnisch ist alles klar. Keine Fragen mehr. Der hat auch schon in manchen Spielen gezeigt, oh ja, das ist genau das, was die Fußballwelt braucht. Ein Ballcarrier, der ist super im Pressing. Das ist ja wahrscheinlich schon all das, was es braucht. Der kann kreativ sein, der hat Momente. Was er nicht hat oder hatte in Leipzig, manchmal hatte ich aber das Gefühl, das war so ein bisschen das Umfeld und er hat sich hängen lassen. Wann immer er gebraucht worden ist, so richtig in großen Spielen, habe ich ihn oft nicht gesehen. Das möchte ich jetzt sehen. Da werden jetzt Spurs-Fans sofort sagen, oh nein, das ist genau, was wir nicht brauchen. Aber hands down, sonst hätten sie ihn auch nicht bekommen und schon gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Und das für verhältnismäßig aber wenig Geld, muss man auch sagen. Die vollen Transferrechte an dem zu haben, das ist schon gut. Also das ist schon, dass man da noch so einfallsreich werden kann und was ja auch klar war, sie wollen jemanden, der so ein verkappter Flügel ist, der Kreativität, aber auch Durchschlagskraft hat, da jetzt noch Kolo Muani aus dem Hut zu zaubern, dem ich jetzt endlich mal wünsche, dass er über eine Saison hinaus irgendwo bleibt, das ist natürlich schon auch sehr gut, mit gepaart den Dingen, die sie ja sowieso schon gemacht haben. Damit kann ich gut leben.
Ja, und aber jetzt, wenn ich dich mal frage, wenn ich dir, du bist jetzt einfach nur Scout und du schaust jetzt nicht auf jetzt, sondern ich sag dir einfach nur, wer hat das höhere Ceiling, wer hat mehr Talent in seinem Körper, Xavi Simons oder Eberechi Eze?
Ja, ja, also Potenzial, da, das ist logisch. Also da gibt's wahrscheinlich aber wenige weltweit, weil das ist ja das, was ich immer wieder gesagt habe auch. Wenn du Simons anschaust, siehst du immer noch ein Kind, auch teilweise am Körper, und trotzdem bringt der das schon. Das ist jetzt einfach nur eine Frage von, müssen wir überlegen, was der in seinem Fußballerleben schon alles hinter sich hat. Mit 12 Jahren schon Social Media Superstar und der gefeierte nächste Lionel Messi und bla. Und dann geht's zu Leipzig und diese Saga, im letzten Sommer bleibt er nicht und will er weg, und da haben ja alle was anderes behauptet. Und der ist immer noch erst 22 und ist jetzt aber, hat aber schon, keine Ahnung, 150, das wird ja gar nicht reichen, Spiele in seinem Körper drin und kann noch wachsen. Also das ist grandios. Also das ist, muss man, ich habe, wie gesagt, so Mini-Vorbehalte dagegen, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, aber das ist ja niemals ein Transfer für jetzt oder nicht nur für jetzt, sondern den muss man in die Zukunft rechnen. Und damit, genau, komplett richtig. Und trotzdem,
danke, dass du mir,
und trotzdem, dass und trotzdem ich muss man auch sagen, schon mal. Stell dir mal vor, wir würden jetzt das Umkehrspielchen spielen. Würdest du jetzt lieber Xavi bei Arsenal haben oder Eze? Da würde ich mit Eze gehen. Und das ist, deswegen passt's. Es ist, glaube ich, am Ende gut, dass es so ausging, wie es ausging. Ich hatte das überhaupt nicht im Kopf, aber ich glaube, dass das am Ende für beide das bessere Szenario so ist, wie es ist.
Ja, wahrscheinlich. Meine Eze kannst du ja auch noch, hat ja auch noch marketingtechnisch ganz andere Möglichkeiten durch seine Vergangenheit bei Arsenal und so weiter und so fort. Aber ja, also ich mag diesen Spieler. Also wenn du mich fragst, Eberechi Eze, ich mag den. Also das ist ein Spieler, einer der aufregendsten Spieler der Liga. Aber ich habe halt meine Vorbehalte, weil er einfach, ich glaube, niemals ein super effizienter Spieler sein wird. Sondern also zu sehr Show und im letzten Drittel einfach mir nicht abgezockt genug. Aber ja.
Ist genau, das Thema. Genau.
Gut, kann man ja über Simons.
Und trotzdem muss man ja sagen, nachdem er reinkommt gegen Liverpool, auch wenn es dann nicht ein Produkt wird am Ende, sieht man ja schon, okay, der beschäftigt Hintermannschaften. Das ist schon mal gut. Da geht schon mal anderswo was auf. Aber ja, das mag bei Simons auch noch so werden. Oder Xavi, er möchte ja, glaube ich, nicht mehr Simons genannt werden. Muss ich auch noch lernen, dass wir das drin haben. Ansonsten gibt's noch, also vielleicht könnte man mit Abstrichen noch Nottingham mit reinnehmen, die jetzt zum Schluss dann doch nochmal ganz schön, ja, fast proaktiv geworden sind. Weiß gar nicht, ob man da, also die haben nochmal einen Brasilianer geholt, von dem ich nichts weiß. Also diese Botafogo-Nottingham-Liaison, die nimmt auch langsam ein bisschen Überhand. Wir haben das schon mal ganz kurz angerissen letzte Woche, dass da die Beziehungen von Marinakis nach Brasilien gut sind und insbesondere zu John Textor und Botafogo. Da macht man, also die wirtschaftlich habe ich es noch nicht ganz auseinanderklamüsert, aber da gibt es hundertprozentig irgendwas. Sie haben jetzt insgesamt mit Hutchinson, McAtee, Kalimundo, Endoro, die wir schon besprochen haben, Igor Jesus, der kam, Douglas Lewis, den wir schon kurz besprochen haben, und am Deadline Day kamen jetzt noch mit dazu Nicolo Savona von Juve. Das ist jemand, der erst letztes Jahr so richtig durchgebrochen ist unter Thiago Motta. Dann haben sie, aber für Rechtsverteidiger einfach, glaube ich, nur Tiefe bringt fürs Erste. Kann mir nicht vorstellen, dass der erstmal an Ole Einer vorbeizieht. Für die Linksverteidigerposition Erfahrung und nun so ein Temposetter bekommen. Die mochte ich nicht immer, die war nicht immer optimal besetzt mit zwar dem dynamischeren Nico Williams, aber der halt oft schlechte Entscheidungen getroffen hat. Da wird Zinchenko sicherlich ein Upgrade sein. Und Jair Cunha, das ist ein cooler Spieler, glaube ich. Also da freue ich mich noch, den drauf zu sehen. Alles, was ich von dem Highlight-mäßig gesehen habe, gut. Trotzdem, und vor allen Dingen gibt es weit behalten. Dann Doi auch nicht vergessen. Ich weiß trotzdem, und eigentlich namentlich nur Elanga verloren von den absoluten Top-Leuten. So richtig, ja doch, eigentlich sind die auch ein Gewinner. Glaube ich, muss man schon auch so sagen.
Ja, aber ich glaube, dass trotzdem am Ende sie ein Verlierer sein werden.
Ja.
Also sie werden, ja, sie sind ein Gewinner, aber sie werden das nicht mehr hinbekommen. Deswegen, ich glaube, da fällt
ja genau. Also das steht und fällt ja alles mit der Personalie. Wie können sie sich doch noch zusammenfinden oder nicht? Und das Thema ist da, das wird auch erstmal da bleiben, würde ich tippen. Ansonsten gibt's noch, also Sunderland ist wahrscheinlich noch so ein, da müssen wir dann schon fast überleiten zu den Ist-Gleichs. Die haben ja noch ein bisschen was gemacht. Bournemouth hat noch mal ein bisschen was gemacht an diesem letzten Tag. Manchester United hat was gemacht. Yes. Manchester City hat was gemacht.
Genau, wollte gerade sagen, also City, glaube ich, ist schon jetzt, ich meine, wenn du dieses Drama um Trafford da jetzt erlebt hast und dann Donnarumma zu bekommen für dieses Geld, das ist schon nochmal ein Step-up, das muss man schon sagen. Das ist schon
nicht übel. Ja, bei City bin ich so zweigeteilt. Also ich will jetzt nicht, das macht keinen Sinn, glaube ich, sowohl jetzt über zu reagieren, als auch nach dem ersten Spieltag. Da haben wir es ja nochmal gerade gerückt, dass wir City als relativ klar dritte Kraft haben, sie aber vielleicht ein wenig haben unter den Teppich fallen lassen, was da möglich ist. Hätten wir es mal nicht gemacht, dann würden wir jetzt besser dastehen nach den letzten beiden Spielen jetzt. Aber alles in allem, bei mir, bei City deshalb eines gleich. Die haben jetzt Donnarumma geholt, der einer der besten Shotstopper in Europa ist, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Das ist eine furchtbare Situation für James Trafford, glaube ich. Das ist eine Katastrophe für den. Der wird natürlich im Cup-Wettbewerb spielen. Alles cool, aber das ist nicht, was man sich für ihn wünscht und was man auch für ihn erplant hat. Er hat übrigens ein richtig gutes Spiel gemacht am Wochenende. Und für Ortega ist es ein super GAU, aus meiner Sicht, dass der nicht mehr hat gehen können. Ederson weg, das haben sie zumindest gelöst. Donnarumma, wir haben das schon besprochen, ist nicht der 100% beste Fit für Manchester City, vielleicht aber mit der Ausstrahlung und Sicherheit für den Moment der bestmögliche Fit. Und dann haben wir ja schon die sehr, sehr frühen Transfers, die da waren, Ait Nouri, Reinders, da glaube ich, gibt es keine Fragen mehr dahinter. Shaqiri wird jetzt erstmal ausfallen, Savinho behalten, das ist ja auch noch was nicht ganz klar war, Calvin Phillips behalten müssen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte auf einen Buyout hinauslaufen, weiß nicht warum, aber ich glaube, niemand ist glücklich mit der Situation und er wird es womöglich auch nicht sein. Gündoğan ist weg, ne, glaube ich. Nee, ist da geblieben. Zumindest noch, so wie es aussieht. Das türkische Fenster ist ja noch eine Zeit lang offen. Deshalb, da falle ich noch fast um, weil irgendwie möchte ich ihn plus attestieren. Da hat sich nichts geändert an der grundsätzlichen Sichtweise. So wie dann jetzt aber der finale Kader dazu stehen scheint, sind da ein paar potenzielle Herde mit drin, mit denen ich nicht so glücklich bin.
Ja, das habe ich ja schon gesagt. Also ich weiß auch da, ich bin auch da so, mir fehlt halt irgendwie so dieser eine Unterschiedsspieler, dieser wirkliche Weltklasse-Spieler. Dafür stand City ja mal immer pro Saison einen Weltklasse-Spieler zu holen, bei dem du wirklich sagst, das ist the one, der hebt die Mannschaft auf ein neues Niveau. Jetzt ist es eher Breite, in Anführungszeichen, eher Umbruch auf die Seite. Und das ist halt momentan der Fall. Jetzt kannst du sagen, Rein, das hat das Potenzial, das zu sein. Er hat mir aber auch schon gezeigt, dass er es nicht hat. Also gegen Tottenham war er nicht gut. Da hat er genau das gemacht, was er eigentlich im ersten Spiel schon gelernt hat. Nämlich, ja, ständig dieses Aufdrehen und Bälle verlieren. Das war 2-3 Mal der Fall, wo es echt brenzlig wurde. Trotzdem natürlich ist es ein herausragender Transfer. Um Gottes Willen, Donnarumma genauso. Ist ein herausragender Transfer. Ich glaube sogar, wenn ich ehrlich bin, für mich ist es einer der unterschätztesten Transfers, weil das ist der beste Torwart der Welt wahrscheinlich. Und den einfach für 30 Millionen zu bekommen, als wäre es nichts, finde ich wirklich bemerkenswert. Und der wird dir da was ausstrahlen, der wird auch seine Probleme bekommen, weil es natürlich nochmal anders, auch der wird jetzt gepresst werden und so weiter und so fort. Die haben jetzt gemerkt, die Gegner, was sie bekommen, wenn sie City pressen, nämlich sie bekommen die Bälle. Und das wird Donnarumma jetzt auch bearbeiten müssen, aber insgesamt ist es ein sehr, sehr gutes Transferfenster, finde ich, für das, was du machen konntest. Und ja, also ich habe damit jetzt überhaupt kein Problem. Wie gesagt, mir fehlt, wen nehmen wir? Sag mir einen Spieler, so, keine Ahnung, so den De Bruyne-Nachfolger, du kriegst einen Spieler, das ist so der The One. Ja, die kriegen jetzt Wirtz, beispielsweise. Gutes Beispiel. Den steckt man da oben drauf. Dann sage ich 10 von 10. So sage ich halt, ja, du hast in die Breite investiert, musstest du auch, aber wo ist der eine, der zum Beispiel so ein De Bruyne-Typ ist? Wo ist dieser eine, der uns alle jetzt irgendwie begeistert? Das sehe ich noch nicht. Aber das kann natürlich über die Saison hinweg noch kommen. Und vor allem Bob, sieht man jetzt schon, spielt herausragend. Der ist wie ein Neuzugang. Deswegen, ja. Aber Donnarumma, wie gesagt, ist glaube ich, für mich einer der unterschätztesten. Jetzt im Nachhinein wissen wir, Trafford hättest du dir einfach sparen können. Punkt. Das hättest du dir einfach sparen können, weil das sind 30 Millionen, die hast du rausgeschmissen am Ende des Tages. Jetzt werden viele sagen, haben ja auch schon viele geschrieben, wie kann man nur so gemein sein? Das hat mit Gemeinsein nichts zu tun. Aber dieser Spieler hat 31 Millionen Euro gekostet.
Also voraussichtlich. Ich bin sehr gespannt, aber ja.
Voraussichtlich. Aber er wird wahrscheinlich auf der Bank sitzen. Plus, du weißt ja ganz genau, was dann passiert, wenn er auf der Bank sitzt. Der Marktwert purzelt und purzelt und purzelt. Und nächstes Jahr darfst du ihn für 15 oder für 20 an Burnley verkaufen oder im Winter verleihen. Das ist das große Problem dann immer, dass die Vereine dann ja auch nicht dumm sind und natürlich dann auch hochrechnen können und sie verlieren dann das Interesse an dem Spieler auch. Und das ist halt das große Problem. Du hast, glaube ich, du hast nicht klar genug gemacht, dass es deine Nummer 1 ist und du hast nicht klar genug gemacht, dass es jetzt nicht mehr ist. Jetzt ist er irgendwie in between und das tut mir halt irgendwie leid für den Jungen auch. Und ja, dass die Situation nicht ohne Druck war, das ist ja auch klar. Ich will jetzt sehen, wie Donnarumma damit umgeht. Das muss man auch sagen. Ist potenziell der beste Keeper der Welt für mich, aber es ist potenziell halt auch eine Situation,
genau,
mit der erstmal umgehen muss.
Genau, fit ist nicht optimal. Guardiola hat ja schon gezeigt, dass er das mit der Torhüter-Rotation so gut hinbringt, dass ja viele sogar Ortega als Nationaltorhüter gefordert haben und so weiter. Das ist ihm natürlich zuzutrauen. Trotzdem ist es für Trafford natürlich eigentlich bodenlos, weil da idealerweise hätte man für den jetzt noch eine Leihe rausgetaucht irgendwo, zum Beispiel zu Burnley zurück, weil keine Ahnung, ob die das wollten, aber in der idealen Welt, dann hätte er vielleicht oder vielleicht irgendwo ganz woanders hin, also gar nicht innerhalb Englands, weil dadurch, dass er halt die antizipierte Nummer 1 ist in England nach Jordan Pickford, ist logisch, dass die Kameras auch immer auf dem drauf sind, also das war schon ein sehr großes Thema jetzt in der Woche vor dem Spiel gegen Brighton. Und das wird nicht runtergehen. Also wir können uns darauf freuen, bei der nächsten Manchester City Übertragung. Keine Ahnung, ob wir beide damit was zu tun haben, aber da werden die Kameras viel auf James Trafford sein. Ob er jetzt spielt oder nicht spielt, drauf, da müssen wir noch nicht mal drüber reden. Aber das wird so sein. Das ist ja keine Frage. Was machen wir mit Manchester United? Plus ist gleich Minus. Also auch Deadline Day, die haben, um euch da auch nochmal ins Boot zu holen, die haben ja nochmal auf der Torhüterposition was getan. Ich habe nur gelesen, dass Lammens ein sehr proaktiver Torhüter ist, so ein Raya-Type in Sachen Spielfortsetzung und so weiter, aber natürlich noch sehr jung. Das ist schon mutig. Irgendwie finde ich es sehr gut, muss ich sagen, weil es zeigt, dass die bei United nicht für sofort unterwegs sind. Das ist ein schmaler Grat, wenn man für Manchester United arbeitet, sozusagen ihre Idee weiterhin verfolgen. Auf der anderen Seite haben wir schon gesehen, was ein Standort wie Manchester mit jungen Spielern auch machen kann. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist Onana immer noch im Kader. Das heißt, ja, uncool.
Ja, vor allem, also ich meine, die Geschichte der Geschichten ist ja. Martinez. Also ich meine, der streikt sich bei Aston Villa raus, ist aus dem Kader. Unai Emery war stocksauer und alle dachten, man verpflichtet den jetzt. Man war sich einig mit ihm und jetzt muss der zurück zu Aston Villa. Das ist auch schwierig. Grundsätzlich hat Gary Neville mal gesagt, die schwierigste Position im Weltfußball ist Torhüter bei Manchester United. Und da jetzt so einen Jungen reinzustellen, boah, es ist respektabel. Also ich meine, der wird jetzt erstmal auch mit seinem Kopf ein paar Themen haben, da, wenn er da steht. Deswegen, das will ich sehen, wie der damit umgeht. Wir haben gestern so zu Gaudi gesagt, Martinez wäre einer, der ist so wahnsinnig im Schädel, dass der das wahrscheinlich sogar noch, dass dem das wahrscheinlich gefallen würde, wenn alle auf ihn gehen und wenn alle pfeifen und so weiter. Das ist, glaube ich, einer, der vom Charakter her mit Sicherheit alles hätte, um dem Stand zu halten. Nur der ist halt 33 nächste Woche und der ist und 50 Millionen wären mir auch zu viel. Deswegen kann ich es verstehen. Trotzdem ist es natürlich schon heftig, was da passiert ist. Und also ich bin gespannt, wie erst Villa damit umgeht. Die ja auch nochmal was getan haben gestern, können wir auch nochmal drüber reden. Aber das ist schon nochmal spannend, das zu sehen, wie der sich da jetzt verhalten wird, der junge Mann. Bin ich sehr gespannt.
Garnacho natürlich noch verkauft für zu wenig Geld. Liebe Grüße an Ruben Amorim. Ist allein auf seinen Mist gewachsen, die Nummer. Für den hätte man fast das Doppelte nehmen können aus meiner Sicht. Das ist alleine, weil er da ein erzieherisches Exempel statuieren wollte. Das mag ich auch mit Wirkung nach innen verstehen, aber ist natürlich aus der Sicht des Vereins Wahnsinn. Also wenn man mit solch einer Personalie so verfahren kann, das finde ich irre, aber gut. Chelsea freut sich drüber, weil das muss man dann auch nochmal sagen, da werden wir auch nochmal schnell vorbeibiegen. Bei denen ist es, eigentlich müsste man die auch, glaube ich, bei Plus dazu tun, weil Nkunku gegen Geld losgeworden, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Buena Notte geliehen in Anführungszeichen, das wird natürlich irgendwann mal fix werden, aber da nochmal was in die Breite gemacht. Diese ganze, ist natürlich blöd gelaufen jetzt mit Dilep, den ich für einen sehr, sehr guten Transfer halte, dass der sich dann verletzt und jetzt wohl 2, vielleicht sogar länger Monate fehlt. Aber Garnacho, ein Spieler geholt, der einfach derart aggressiv ist im 1 gegen 1. Das ist natürlich ein weiterer Typ, der sich da in dem Flügelstürmercamp einfinden wird, aber nochmal ein andersartiger Typ. Deswegen mag ich das eigentlich gern und für dieses Geld hätte ich es auch gemacht, ganz ehrlich gesagt. Und deswegen wahrscheinlich bei Chelsea, wenn ich mir das so recht überlege,
größtenteils ruhig geblieben, was der ganzen Sache auch gut tut. Ein paar gute Laien aufgetaucht für den einen oder anderen. Jadon Sancho nochmal losgeworden zum Schluss, dann doch noch abgeladen, was sicherlich gut tun wird, auch allein fürs Gehalt. Ben Chilwell losgeworden, auch gut, weil das ist einfach nur jemand gewesen, der genervt hat und rumgesessen ist. Für Nicholas Jackson, glaube ich, einen unglaublichen Deal rausgeholt, mit einer Leihgebühr von 16,5 Millionen Euro und dann ja bis zu 65 Millionen nochmal obendrauf, wenn Bayern den kauft, was sie, glaube ich, sogar unter Umständen müssen. Also wahrscheinlich muss man bei Chelsea ehrlicherweise auch einen Plus hinmachen, würde ich sagen. Gerade nachdem wir so oft in den Transferperioden über Planlosigkeit geschimpft haben. Ich glaube, die Ehre muss man ihnen geben.
Grundsätzlich, aber es ist mir einfach zu viel gewühlen, also zu viel gewühlt. Also es ist einfach von A nach B verschoben. Ich will es erstmal sehen. Da bin ich wirklich einfach jetzt still und schaue es mir einfach an, weil das sind so viele Deals und so viel von A nach B. Da will ich es mir wirklich.
Bei United muss man, glaube ich, auch noch dazu sagen, um das nicht runterfallen zu lassen, dass auch Rasmus Højlund weg ist. Den haben sie endlich erlöst. Und ich sag's euch, wie es ist, und ihr wisst es alle ganz genau. Das wird voll funktionieren bei Napoli. Und dann werden alle sagen: Ja, sag mal, was ist eigentlich los? Das hat dann wieder die talentverschlingende Fabrik Uniteds zugeschlagen, wenn es so käme. Gibt es noch, also jetzt gibt es drei Teams, die ich vor allen Dingen als Verlierer dastehen habe. Vielleicht kommen wir danach auf das eine oder andere. Ich fange jetzt einfach mal an. Ein Verlierer für mich ist relativ klar Crystal Palace, weil zwar Mark Gahey behalten, herzlichen Glückwunsch dazu, das wollte aber niemand, glaube ich. Und auf der anderen Seite spät zwar was gemacht, aber wieder nichts Gescheites. Und einmal mehr ein Fenster zugeknallt, das Oliver Glasner geöffnet hat. Der erneut, also der Take von uns ist unglaublich gut gealtert, muss man ehrlicherweise sagen, dass die denen nie geben werden, was er verdient. Das ist so. Und ich behaupte, es soll ja schon Interesse aus Leverkusen geben, es werden nicht die einzigen sein. Das wird auch noch für Crystal Palace hässlich, weil sie einfach nicht gemacht haben, was klar auch nach außen kommuniziert war. Also das ist eigentlich eine richtig miese Transferperiode für Palace.
Ja, also ich habe ja mit Oliver Glasner telefoniert. Wir haben so ein bisschen gesprochen über alles Mögliche. Ich habe auch noch mit einem Journalisten von vor Ort telefoniert. Also was wir wissen, unsere Informationen sind, und das haben wir ja schon mal, das habe ich auch auf Sendung schon mal gesagt, deswegen da waren wir auch unserer Zeit voraus, wenn auch nur 2-3 Tage, aber es ist so. Es war halt einfach so, in den letzten Jahren, das haben wir ja immer wieder hier gesagt, wenn ihr euch daran erinnert, uns war es zu wenig. Uns war es zu wenig progressiv, uns war es zu wenig Engagement seitens der Besitzer. So, jetzt war aber die Abmachung wohl so quasi, das haben wir schon mal gesagt, dass Crystal Palace weiß und die wissen, dass sie ein Verkaufsverein sind. Das wissen sie. Das ist auch nicht schlimm. Das sind ja in der Premier League ja wahrscheinlich 16 von 20. Das ist nun mal so. Wenn die Großen kommen, dann wirst du, sieht man jetzt wieder bei Isak, dann die spielen Champions League, kommt ein anderer Champions Leagueist, der noch größer ist, und dann musst du das annehmen. Das ist so. Und für eine Eberechi-Eze-Wiffe 70 Millionen fast, 80 Millionen, sorry. 80 Millionen zu bekommen insgesamt dann, das ist eine Menge Geld. Das wussten sie, dass das passieren wird. Der hat eine Ausstiegsklausel. Das heißt auf Deutsch gesagt, sie mussten damit rechnen, dass es passiert. Nur, und das ist die Geschichte dahinter. Die Abmachung ist gewesen, dass man die Spieler, die Ersatzspieler in Anführungszeichen, dass man die zuvor holt, damit man nicht wieder in dieses Loch reinrennt, die Spieler erst einpflanzen zu müssen während der Saison. Sondern es war die Idee, wir holen den und dann verkaufen wir den. Und das ist ja gestern rausgekommen, und ich habe ja mit Glaser telefoniert, das habe ich ja im Spiel schon mal im Spiel erwähnt. Er hat zu mir den Satz gesagt: Hinten darf nichts mehr gehen, vorne muss noch etwas kommen. Das war so der Satz, den er gesagt hat. Und dementsprechend war mir klar, wenn der Gay geht, dann wird der aufstehen, hundertprozentig, weil er sich das, glaube ich, nicht mehr gefallen lässt. Der ist in seinem letzten Vertragsjahr, der kann sich's erlauben, jeder weiß, er ist the man. Ich habe das erst wieder gelesen, was denkt ihr über euren Besitzer, und die Antwort über den Trainer, und die Antwort war,
Er ist der Größte aller Zeiten. Das heißt, der kann da machen, was er will. Der hat denen den FA Cup geholt, der hat denen das Community Shield geholt und der hat diese Mannschaft geformt, dass die in jedem Spiel drin sind. Das ist sein auf der Habenseite. Das heißt, der hat ein bisschen Kredit bei den Fans und die Besitzer wissen natürlich auch, oh mein Gott, das ist einer, den dürfen wir eigentlich gehen lassen. Dementsprechend, das war klar, dass wenn er jetzt da auch noch verliert, in Anführungszeichen, ein Spieler verliert, Mark Gay, und dafür keinen bekommt, dann oder halt zu spät oder nicht das gleiche Level, dann wird das richtig ungut werden. Und das war mir klar. Und das haben wir jetzt gesehen, dass er wirklich sein Veto, was man so liest, eingelegt hat, so quasi, wenn der geht, das könnt ihr ruhig machen, dann bin ich aber auch weg. Das ist, was man liest, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Uli, wir kennen ihn, ich kann mir das vorstellen, dass er zumindest deutlich zurecht geworden ist. Weil das einfach keine Art und Weise ist. Und das sagen wir seit Jahren, wenn Crystal Palace nicht einfach nur immer flicken würde, sondern wenn die mal auch mal nach vorne denken würde, dann wäre so viel drin, weil das Recruiting ist überragend. Die haben ja schon mit Wharton den nächsten wieder, den sie für 100 verkaufen können. Das muss man sich mal überlegen. Oder Munoz oder sowas. Ja, die haben so ein gutes Recruitment. So gut. Nur das Problem ist, dass sie es halt nicht mit Bedacht machen, sondern immer nur, ach ja, jetzt kriegen wir ein Angebot, jetzt verkaufen wir. Ah, wen holen wir jetzt dafür? Wenn die mal anfangen würden, so wie es zum Beispiel eben, keine Ahnung, Eintracht Frankfurt macht, dass die schon längst drei haben, wenn einer ein Angebot bekommt, drei Ersatzspieler haben, für wenn einer ein Angebot bekommt, dann könnten die richtige Schritte machen. Und das ist das, glaube ich, was Glasner ärgert, dass die eben nicht sagen, okay, wir denken voraus, sondern du holst dann so ein Pino, das ist ja ein guter Transfer, keine Kritik. Aber der ist jetzt drei Tage in England, fliegt jetzt 10 Tage weg mit der Nationalmannschaft, kommt zurück und weiß dann überhaupt nicht, was Phase ist. Und damit muss Glasner umgehen. Und das ist das Problem, dass Palace einfach nicht vorandenkt und dass natürlich als Trainer du sagst, ich brauche aber, und dass du als Trainer auch sagst, ich will meinen Abwehrchef nicht verlieren am Deadline Day. Das muss jedem klar sein. Dass du als Verein sagst, wir brauchen aber das Gay-Geld, weil dessen Vertrag läuft aus und wir wollen den nicht ablösefrei gehen lassen, das kann ich total nachvollziehen. Nur, das Ding ist halt einfach, dass du das halt eher machen musst. Das musst du halt wissen und da musst du dich darauf vorbereiten. Verkauf ihn im Juli und hol im Juni schon deinen Nachfolger.
Daran ist es ja gescheitert, weil sie haben keinen mehr gefunden. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn man eigentlich seit über einem Jahr weiß, dass der jetzt in den letzten 11 Monaten seines Vertrags ist und du findest keinen. Das ist natürlich irre.
Und gehen will.
Ja, ja, klar.
Das hat er schon gesagt.
Es wird auch so kommen, nur möglicherweise halt jetzt, wenn sie Pech haben, ablösefrei. Also klar kann man dann bei Liverpool nochmal anrufen im Januar und sagen, naja, wollt ihr uns nicht wenigstens noch 20 überweisen für sofort? Je nachdem, wie die dann dastehen, werden sie es auch tun oder nicht tun. Aber ja, das ist natürlich eigentlich auch aus wirtschaftlicher Sicht fast fahrlässig. Aber gut, sie haben JD Canvaux geholt aus Toulouse, 19 Jahre jung, hands down keine Sofortlösung, sondern bestenfalls natürlich eine, die man im Hintergrund aufbauen kann. Typischer Transfer. Pinot haben wir schon mal ganz kurz gesagt. Cool, alles gut, aber ist mehr oder weniger der Ersatz für Eberechi Eze. Hat er, was Eze hat? Hat er nicht. Und dann haben sie noch Chrysantos Uche geholt, einfach nur ein Körper im Sturm. Das ist schon mal gut. Ich weiß es nicht, wie gut der ist, wie gut der helfen kann, keine Ahnung. Es ist aber auch zahlenmäßig mir zu wenig. Also das ist nicht gut. Weiterer Verlierer aus meiner Sicht ist relativ klar auch Newcastle United. Da kommen wir jetzt dann gleich noch zu einer Personalie. Warum Newcastle United? Nicht gleich durchdrehen alle. Aber was haben wir nicht alles gelesen, wen sie wollen? Colin Wilson weg. Dann ging's zunächst um João Pedro, nicht bekommen. Dann ging's um Hugo Ekitike, nicht bekommen. Da ging's ja los in der ganzen Isak-Saga. Benjamin Šeško, nicht bekommen. Liam Dilip, nicht bekommen. Jetzt neuerlich nochmal aufgeflammt, Jürgen Strand Larsen, nicht bekommen. Und es soll noch eine Dunkelziffer geben. Die sie bekommen haben, sind gar nicht so verkehrt. Malik Chaus, glaubt, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das wird auch funktionieren. Jacob Ramsey haben wir schon drüber gesprochen, leicht overpriced, aber kein schlechter Deal. Und apropos overpriced, Johan Wisa, 50 Millionen Pfund. Boah. Und Nick Woltemade, 65 Millionen Pfund. Und die noch dazu sehr, sehr spät und ziemlich sicher overpriced, weil jeder weiß, wie extrem
desperat Newcastle gewesen ist am Ende dieser Transferperiode. Dazu dieses unheimliche Ding mit Alexander Isak, was, glaube ich, auch dem Verein viel Schaden zugefügt hat. Am Ende haben sie ihn gut verkauft, herzlichen Glückwunsch, aber den besten, wichtigsten, gefragtesten Spieler spät verloren, einen Ruf verloren und zwar zwei Spieler bekommen, cool, aber aus meiner Sicht für ein Team, das ja ohnehin mit PSA zu kämpfen hat in den letzten Jahren, auch deutlich zu viel Geld ausgegeben. Also 3 von 4 Spielern zu teuer aus meiner Sicht.
Ja, sehe ich genauso. Also ich muss sagen, ich mag den Spieler Woltemade, aber ist er ein Isak-Ersatz? Nein. Ich mag Elanga, das ist der Deal, bei dem ich wirklich sage, wow, cool. Da dachte ich auch, da geht's in die richtige Richtung. Wissa ist ein ordentlicher Spieler, aber der ist 28 und du zahlst 60 Millionen, also leck mich an gewissen Stellen. Jacob Ramsey ist genau dasselbe. Ich mag den Spieler, aber also ich habe von ihm einfach noch nicht gesehen, dass er der Unterschiedsmacher ist. Und so weiter. Das hatten wir alles. Das heißt, insgesamt hast du in die Breite investiert, das ist ja schon mal löblich und das ist schon mal gut. Nur der Einzige, der mich jetzt sofort weiterbringt, ist Elanga, finde ich, weil der hat wenigstens Tempo und das ist das, was ich sehen möchte. Der Rest ist einfach nur State of the Art und es gibt ja auch bei allen eine Dunkelziffer, dass es, Klammer auf, erstmal, Klammer zu, Fragezeichen, ja, nicht klappt. Das ist bei allen so, weil Wissa muss ich erstmal einfügen. Ich habe bei dem auch, das ist ja jetzt nicht ein All-Around-Stürmer, sondern er hat gewisse Qualitäten. Das ist ein guter Joker, das ist ein guter Konterspieler, der hat einen ganz ordentlichen Abschluss, aber das ist ja jetzt kein All-Around-Stürmer, von dem du sagst, ach, das ist einer der besten, den wir haben. Das ist er nicht, sondern der muss ja auch ins System passen. Woltemade wird sich einfügen müssen und so weiter und so fort. Was mir jetzt auch wichtig ist zu dem Woltemade-Deal, weil das hatten wir ja auch schon. Was so rumgeistert, ja, Bayern München wird jetzt sogar von Newcastle geschlagen und so weiter und so fort. Das ist doch totaler Scheiß. Also bei allem Respekt, wenn ich das nochmal lese, da werde ich echt sauer, weil die haben das Geld nur, weil sie Isak verkauft haben. Das ist mal Punkt 1, haben wir schon gesagt. Aber Bayern München hat doch nichts verloren.
Die haben sogar gewonnen.
Wenn du für 90 Millionen Euro wenn du für 90 Millionen Euro einen Spieler kaufst, der 30 Marktwert hat, dann weißt du doch ganz genau, dass der absolut überbezahlt ist. Aber, und jetzt kommt mein Beispiel, das ist absolut perfekt, glaube ich. Woltemade kostet 90 Millionen Euro. Warum? Weil sie spät jemanden gebraucht haben. Uli, du hast einen einjährigen Sohn. Wenn der Kleine in die Hosen macht und du bist auf dem Weg irgendwo Sonntagabend, fährst von der Arbeit nach Hause und deine Frau ruft dich an und sagt, jetzt pass mal auf, der Kleine hat in die Hose gemacht, wir haben keine Windeln mehr. Bitte fahr irgendwo hin und kauf Windeln. Dann sagst du, ja warte, ich stehe jetzt hier bei DM am Ostbahnhof, das ist der einzige Laden in München, der noch offen hat. Das ist kein Witz, also das ist echt sehr, sehr traurig in Bayern, aber es ist so. Das ist der einzige Laden am Ostbahnhof, der noch offen hat. Ich habe jetzt hier Windeln, die kosten aber 15 Euro. Das ist natürlich jetzt übertrieben, ja. Aber ich habe jetzt hier Windeln, die kosten 15 Euro. Dann wird deine Frau mit Sicherheit nicht sagen, boah, nee, also dann warten wir bis morgen. Das ist ja egal, dann soll er jetzt noch einmal in die Hose machen, ist ja jetzt wurscht. Sondern die wird sagen, worüber reden wir? Nimm diese blöden Windeln und halt die Klappe. Weil wir brauchen, und das ist das Ding, sie wussten, dass sie Isak verkaufen müssen, weil der sonst Stress macht, weil sonst diese Aktie Isak ja auch runtergeht. Der wird ja dann im Winter, der wird ein halbes Jahr nicht spielen, der macht Ärger, du hast nur Ärger. Du hast die Beine nicht von ihm, weil er einfach nicht mehr spielt. Und irgendwann musst du ihn dann für 70 verkaufen oder keine Ahnung, 60 oder irgendwas, was weiß ich. Und dann hast du das große Problem, dass du im Endeffekt eine Aktie hast liegen lassen. So sagst du, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und du verkaufst ihn, hast das Geld und kannst dann was anderes machen. So, jetzt kommen wir auf die Woltemade-Seite. Du brauchst schnell einen Ersatz. Wen gibt es? Es gibt nicht viele Stürmer. Alle suchen momentan den Stürmer. Und den holst du und der hat Hype. Der hat gerade einen Hype, weil er eine sehr, sehr gute U21-EM gespielt hat. Das heißt, auf Deutsch, du musst den überbezahlen, weil du halt weißt, sonst kriegst du keinen mehr. Das ist die Geschichte dahinter. Das heißt nicht, dass Bayern München dumm ist, sondern die sind sehr, sehr gut beraten, da nicht mitzugehen. Das sind sehr, sehr clever beraten, da nicht mitzugehen. Das heißt einfach nur, dass Newcastle absolut verzweifelt war und das Geld hatte, das heißt es, und sie brauchten einen Stürmer, weil du kannst nicht Isak verkaufen und ohne Ersatz dafür zurückkommen, das geht nicht. Und es heißt, dass der VfB Stuttgart der große Gewinner ist. Ganz einfach. Super simpel. Es ist so einfach, dass der VfB Stuttgart der Gewinner in der Geschichte ist. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, die haben wir schon mal besprochen, Uli, privat. Entweder Newcastle hat schon mal angerufen im Juni und hat gesagt, keine Ahnung, was nicht, oder Juli. pass auf, wenn sich die Isak-Sache so und so entscheidet, dann werden wir bei euch nochmal vorstellig werden und was stellt ihr euch vor? Und die werden einfach mal zu Gaudi gesagt haben, wahrscheinlich 80, 90, was weiß ich. Und dann werden die gesagt haben, ja, wir melden uns. Und deswegen sind sie wahrscheinlich zu Bayern hingegangen und haben gesagt, so und so, das und das fordern wir, weil die sehr, sehr ruhig waren, als die Bayern dann abgesagt haben. Das war mir zu ruhig. Und da habe ich mir schon gedacht, ich glaube, die wissen was. Weil wenn die den nicht verkaufen für 60, 70, dann lassen die da eine Menge Geld liegen, weil der wird, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, der hat jetzt den Hype, weil er dieses Turnier gespielt hat, aber das wird ja nicht nächstes Jahr nochmal so sein. Warum? Wenn wir überlegen, habe ich letztes Mal mit einem aus dem Fußball auch gesprochen, ich glaube nicht, dass der eine Bundesliga-Saison spielt mit 20 Toren und 11 Vorlagen und nächstes Jahr kommen wieder alle mit 90. Sondern der wird eine Saison spielen, hätte eine Saison gespielt mit 7 Toren und 5 Vorlagen, was weiß ich. Und alle hätten gesagt, ja cool, dann geh mal 30, 40 aus dafür. Das, glaube ich, wäre die Geschichte gewesen. Auf Deutsch, Stuttgart hat einen herausragenden Deal rausgeholt. Die Bayern waren sehr, sehr clever, die Finger wegzulassen, weil das hätte ihnen überhaupt nichts gebracht, 90 Millionen rauszuklatschen für einen Spieler, der im Endeffekt ihnen nicht großartig weiterhelfen würde, zumindest nicht auf 90 Millionen Euro Level weiterhelfen würde. Es ist einfach nur die Geschichte, Newcastle hatte Geld, waren verzweifelt und mussten das Geld unter die Leute bringen, weil sie einen Stürmer brauchten. Das ist alles. Das ist die ganze Geschichte. Und daraus jetzt zu machen, England spinnt komplett, England ist bescheuert, England ist total irrational, bla bla bla, das ist doch alles Quatsch. Sondern das ist im Fußball auf kleinerem Niveau überall so. Auch Bayern hat schon eben, sehen wir ja, Bayern München hat ja für Nicholas Jackson auch viel zu viel Geld ausgegeben, weil sie am Ende des Tages verzweifelt waren, weil sie noch einen Spieler brauchten. Das gibt's beim VfB Stuttgart manchmal, das gibt's bei Dortmund manchmal, das gibt's überall. Ja, das hier war ein absolut extremes Level und natürlich sind wir als deutsche Spieler, als deutsche Fans in Anführungszeichen natürlich da jetzt ein wenig gecatcht und sagen, oh, ein Deutscher in die Premier League für 90 Millionen, die spinnen ja. Aber wie oft gab's denn, Uli, erinnere dich dran, wie oft gab's denn solche Deals von einem Engländer innerhalb der Premier League und in Deutschland hat's keinen Menschen gekratzt. Das passiert, oder auch in Italien, oder auch in Spanien. Das gibt's manchmal, dass Vereine einfach schnell jemanden brauchen, einen Ersatzspieler, und dann überbezahlen. Dass das jetzt hier ein krasses Beispiel ist, ist absolut klar. Aber es nervt mich einfach, wie damit umgegangen wird, weil ich glaube, dass es einfach falsch ist, jetzt einfach zu sagen, die Premier League ist krank. Das kann man theoretisch so sehen, aber die haben halt auch weit mehr Einnahmen als die Bundesliga. Das ist halt nun mal so. Ob uns das gefällt oder nicht, ist eine ganz andere Diskussion. Ob das gesund ist, 90 Millionen Euro auszugeben für einen, der 30 Millionen Marktwert hat, ist eine ganz andere Diskussion. Aber es hat in erster Linie jetzt damit erst einmal nichts zu tun, sondern wenn ich dir etwas für 150 Millionen Euro abkaufe, dann kannst du dir für 90 etwas kaufen. Das, glaube ich, ist jetzt noch nicht mal das große Problem. Ob du das jetzt kaufen musst, ist eine andere
Diskussion. Ja, Marktwert ist ja, also hands down und liebe Grüße an die Kollegen von Transfermarkt.de, die machen das gut. Die kommen, glaube ich, auch immer oft recht nahe dran, aber das ist ja eine Fabelzahl. Der Marktwert ist der, den, wie du es gerade besprochen hast, wenn halt der Preis hochgetrieben wird, weil es drei gibt und du denkst, das ist der eine Typ, den wir brauchen oder der eine Typ, den wir halt realistisch noch holen können, geht halt höher. Daher ist das, halte ich für Quatsch. Ich möchte ganz schnell, wir sind deutlich drüber, noch zwei Namen nennen. Es ist, glaube ich, noch eine Truppe zu nennen, über die wir zwei Sätze vielleicht noch verlieren müssen. Die halte ich auch für einen Verlierer. Das ist Aston Villa. Wir alle wissen um die Probleme, die es gibt. Financial Fairplay, in dem Fall von der UEFA, gar nicht so sehr von der Premier League ausgegeben, hieß oder heißt, dass die deutlich die Kosten senken müssen. Bis zu 25% habe ich gelesen. Das entsprechend müssen sie Maßnahmen einleiten. Und jetzt haben wir die ganze Zeit über Gerüchte gehabt. Wir hatten dieses unwürdige Ding am Ende um Amy Martinez, der den ganzen Tag im Vereinsheim gesessen ist und gewartet hat, geht's jetzt oder geht's nicht? Am Ende geht's nicht und jetzt ist er wieder da. Dann gibt's Transfer von in 2025 von Victor Lindelöf. Okay. Ja, Jadon Sancho, Leihbasis von Man United, das ist ganz ordentlich und wahrscheinlich, das Paket ist aber relativ groß, 35 Millionen, ist aber so ein geschustertes Leihding von Harvey Elliott, das ist ein ganz guter Deal, den mag ich ganz gerne, alles in allem aber glaube ich, kann Aston Villa nicht glücklich sein mit dem, was sie gemacht haben, A und B, wie es lief. Elliott hat das Potenzial, vielleicht sogar einer der herausragenden Transfers grundsätzlich zu werden, das möchte ich nicht sagen, das Leihen
per se gut funktioniert haben letztes Jahr für Aston Villa, vor allen Dingen im Winter. Cool, alles gut, sie haben Morgan Rodgers behalten. Wenn nicht, hätte ich wahrscheinlich die Segel gestrichen. Aber gemischt mit der Frühform der Villains, naja. Und für mich ein fetter Verlierer, und das ist ungefähr die gleiche Kaste wie Crystal Palace, ist Fulham. Ich habe keine Ahnung, was das soll, wenn ich ehrlich bin. Lecomte verpflichtet als Ersatztorhüter, Kevin jetzt spät nochmal von Shakhtar Donetsk, und Samuel Chukwueze von Milan als Laie. Das ist so der Danjuma-Deal, den es Jahr für Jahr in der Premier League gibt. Random Winger A für irgendeinen Betrag zu Everton, Fulham oder sonst irgendjemanden. Ich will nicht sagen, dass der schlecht ist. Das ist er nicht. Das ist ein guter Athlet. Der ist sehr, sehr schnell. Alles cool. Aber also, und Kusi Asare, das darf man nicht vergessen, A-Jugendlicher, potenzieller A-Jugendlicher von den Bayern noch. Aber das ist natürlich einfach viel zu wenig für Fulham. Wir haben da einen Trainer, der ähnlich ambitioniert ist, der ähnlich auch schon gezeigt hat, wie es laufen kann. Ich glaube, der Tyreek George Deal ist nicht durch, wenn ich das richtig sehe. Das hätte ich auch noch ganz cool gefunden. Aber auch das, anyway, ob sie jetzt Tyreek George noch geholt haben oder nicht, wurscht. Ist durchgefallen. Ist
durchgefallen, okay. Habe ich gestern noch
gesehen. Egal, aber und Josh King sieht schon mal vielversprechend aus. Aber das geht doch nicht. Du musst doch Marco Silva ein bisschen mehr geben als das, was du ihm jetzt gegeben hast.
Vor allem 32 Millionen Euro ausgegeben oder 32 Millionen Pfund habe ich gerade gesehen. Ich habe gerade so eine Tabelle offen gehabt, wer am wenigsten Geld ausgegeben hat. Ja, wie du sagst, das ist zu wenig, wenn du den nächsten Schritt gehen willst. Ansonsten, du wirst langsam aber sicher nach unten durchgereicht.
Genau, einfach
werden.
Nur
das
so halt wieder so. Tendenz zur roten Mitte, und das mag ich nicht bei einem Verein, der eigentlich in der Nähe ist, glaube ich, aber dem halt einfach noch ein paar Dinge fehlen. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz gucken, was sonst noch passiert ist, vielleicht ein paar einzelne Deals, die es noch zu besprechen gilt. Ich raff nicht, was West Ham United tut mit Aguirre, den finde ich eigentlich gut genug, der geht zu OM, das wird richtig gut funktionieren. Matt O'Reilly ist doch noch weg von Brighton, leihweise, das haben sie eigentlich versucht abzustreiten, nachdem er jetzt nicht gespielt hat am Wochenende, war es dann fast schon klar. Er selber hat ja auch noch dafür votiert, bleiben zu dürfen, das war jetzt so eine sommerlange Saga. Ansonsten blicke ich nochmal schnell durch, ob irgendwas halbwegs Interessantes noch dabei ist, was das Kraut fett macht. Bertrand Traoré zu Sunderland, Brian Brobbey zu Sunderland, die haben jetzt einfach weiterhin ganz, ganz viele Spieler geholt, okay. Brighton ist auch noch Igor Julio leihweise zu West Ham losgeworden. Das ist dann auch wahrscheinlich schon die Erklärung dafür. Sie brauchten A, das Geld von Aguirre und B, aber den Verteidiger, der Igor ist. Okay, dann kann ich damit halbwegs leben. Und ansonsten gab es noch irgendeinen Deal, den wir verpasst haben. Ich nehme jetzt einfach mal schnell mit, auch in meine Gedanken. Aaron Ramsey tut nicht weiter was. Kolomani hatten wir. Wir hatten Gertruda zu Sunderland. Das ist sicherlich ein guter Deal. Weil das jemand ist, der sofort helfen müsste aus meiner Sicht. Den haben sie ausgeliehen von Leipzig, der mir sowohl als Innenverteidiger oder Halbverteidiger als auch als Rechtsverteidiger eigentlich ganz gut gefallen ist. Ich glaube auch ein guter Typ, was man so gehört hat. Wir haben Florentino leihweise zu Burnley. Ist nicht ganz der Spieler geworden, von dem wir dachten, dass er ist, aber zusammen mit Ogochukwu ist das sicherlich kein verkehrtes defensives Mittelfeld. Und ansonsten, glaube ich, haben wir aber alles besprochen, wenn ich es richtig sehe. Nee, zu Bournemouth müssen wir wahrscheinlich noch zwei Worte verlieren, die nach unserer Ansage eigentlich genau das gemacht haben, was wir dachten, dass sie machen werden, nämlich sich gar nicht so sehr um die Gegenwart kümmern, das scheint ja soweit so gut zu laufen, sondern extrem in die Zukunft geblickt haben. Die haben jetzt Alex Jimenez geholt, Rechtsverteidiger von Milan. Das ist die Position, auf der ich gerne was gehabt hätte. Daher fettes Plus dahinter. Ich glaube, das ist auch jemand, der direkt helfen müsste. Sie haben Adli, glaube ich, haben wir schon besprochen, Eli Kruppi zurückgeholt, und sie haben doch noch irgendeinen Deal gemacht. Ah ja, Miroslav Ljevic von Roter Stern. Guter Junge, glaube ich, für die Zukunft. Das hat auch so, also ich will gar nicht ausschließen, dass das direkt so in Richtung Dienhausen geht, dass der direkt auch helfen könnte. Ich weiß nicht, ob er genauso gut ist, aber das ist natürlich unterm Strich auch nicht unbedingt wahrscheinlich, was man sich gewünscht hätte, aber 6 Punkte nach 3 Spielen, einen Auftritt, den habt ihr vielleicht gesehen von Alex Scott, das geht in die Richtung. Trotzdem, also für die Aktualität ein Minus, für die Mittelfristigkeit wahrscheinlich ein Ist-Gleich.
Ja, trotzdem auf den ersten Blick sehr, sehr viel Langeweile.
Ja, genau, bringt, macht, also lässt keine Nadel in irgendeiner Weise auf die ein oder andere Seite ausschlagen. Jetzt haben wir weit über eine Stunde schon gesprochen. Das heißt, wir sind schon deutlich über unser Normalmaß hinaus und haben nicht ein Wort verloren zu dem, was am Premier League Wochenende passiert ist. Ist aber, glaube ich, gut so oder auch irgendwie normal so.
Nee, ich glaube, also zum Match of the Week, glaube ich, können wir schon noch irgendwie zwei Wörter verlieren, weil ich meine, Liverpool gegen Arsenal, ich glaube, das muss rein, sonst kriegen wir Ärger. Und das ist auch gut so. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast,
ich habe
es nur so am Rande gesehen, weil ich mich ja vorbereitet habe auf meinen Spieler nach Aston Villa gegen Crystal Palace. Also ich habe das auch heute schon wieder zu dem Kollegen Max Ropers gesagt, ich war auch schon im Stammplatz-Podcast, habe ich es auch nochmal gesagt. Ich muss sagen, ich verstehe auf der einen Seite, was Mikel Arteta in großen Spielen vorhat, nämlich nicht viel. Auf der anderen Seite verstehe ich es überhaupt nicht, was Mikel Arteta in großen Spielen vorhat. Es ist mir in großen Spielen einfach zu passiv, wenn ich ehrlich bin. Und das gefällt mir nicht. Also es ist sehr, sehr viel abwarten, es ist sehr, sehr viel einfach verharren und abwarten. Und das ist mir einfach, ehrlich gesagt, nicht gut genug. Ich will mal von Arsenal sehen, die haben in jedem Spiel 65% Ballbesitz. Ich will mal sehen, dass die es Liverpool geben. Das will ich einfach mal sehen, dass sie es einem großen Team richtig geben. Ja, gegen City war das öfter mal der Fall. Oftmals, weil City sich dann auch selber wehgetan hat. Aber ich will das einfach mal sehen, dass die es Liverpool einfach mal zeigen und geben. Und das war mir zu wenig. Liverpool war klar das bessere Team. Die haben gedrückt ohne Ende. Ja, die haben dann irgendwann mal diesen einen Treffer per Freistoß erzielt. Zu mehr hat es nicht gereicht. Aber es war von Arsenal, muss ich ehrlich sagen, wenn du gerade eben sagst, wir machen diese Ansage und wir sind jetzt da und wir sind auf dem gleichen Level und wir geben Geld aus ohne Ende und bla 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 bla, dann war es mir dafür einfach viel zu wenig. Und es war mir dafür nicht genug Cojones, um zu sagen, wir sind jetzt hier und wir zeigen es denen. Und das will ich sehen. Hut ab vor dem, was Liverpool da gerade macht. Mir wird's gefallen, der ist jetzt noch nicht so effizient, der hat noch ein paar Problemchen, so in der Entscheidungsfindung, auch im Durchsetzungsvermögen, so, er entscheidet noch nicht, also ich glaube, der hat noch nicht, es fehlt noch so dieser letzte Muskel, dass er wirklich an den Leuten vorbeizieht und die wirklich auch nass macht, aber es wird kommen, da bin ich mittlerweile absolut überzeugt davon, und dann wird es ein herausragender Transfer sein, ist er jetzt schon, nur wie gesagt, von Arsenal war ich leicht enttäuscht, dass es einfach zu sehr abwarten war und zu sehr ist ja in Ordnung. Ich will da einfach mal sehen, dass dieses Arteta-System nicht einfach nur systematisch, ich sage jetzt einfach mal, wie soll ich das so stochastisch ausrechnen, ist, wie haben wir große Chancen an der Anfield Road zu gewinnen, sondern dass es mal mehr ist, wir werden es denen zeigen. Und das würde ich einfach mal ganz gerne mehr sehen, weil du so diese Spiele einfach, ja, du siehst es ja, du gehst raus aus so einem Spiel und du gehst sogar mit einem schlechten Gefühl raus.
Ja, und irgendwie, genau, vielleicht sind das sogar schon die Punkte, die am Ende so wehtun werden. Die haben jetzt auch kein so ganz leichtes Programm. Jetzt Arsenal ist nicht so die Überzeugung, die man ausstrahlen könnte. Das stimmt schon. Und das Tor ist natürlich nicht so schlecht von Szoboszlai. Ist okay. Ja. Würde ich mal sagen.
Aber selbst wenn du mit 0-0 rausgegangen wärst, dann hätte Liverpool gesagt, wir sind eigentlich die Sieger, weil wir haben es wenigstens probiert, das muss man schon sagen. Und also immer, wenn ich hingeschaut habe, und das war natürlich dann logischerweise sehr, sehr oft, weil der Bildschirm ja direkt vor mir war, ich habe natürlich ein paar Sachen rausgeschrieben, aber immer, wenn ich, dann ist Liverpool angelaufen wie verrückt. Arsenal stand massiv, okay, es kam nicht so mega viel durch, aber Liverpool hat schon wirklich gedrückt, ohne Ende. Und das muss man sagen, Hut ab, wie sie es getan haben.
Hut ab, Haare ab. Das ist noch das Thema, das wir unbedingt unterbringen müssen, bevor ihr uns bitte auch unbedingt eure Gewinner, Verlierer der Transferperiode schreibt und sicherlich sowieso euch in Massen melden werdet zu diesem Topspiel, das es gegeben hat, schon vielleicht auch fast ein bisschen zu früh, wenn wir ehrlich sind, in der Saison. Ich hätte das wahrscheinlich lieber im November gesehen, als jetzt schon noch vor der Länderspielpause. Aber präsentiert wird auch diese Folge von manscaped.com. Bitte jetzt nicht abschalten, außer ihr habt schon vielleicht was, aber dann könnt ihr den anderen ja auch mit gutem Beispiel vorangehen und ihnen sagen, dass das wirklich gutes Zeug ist. Wir sagen das Woche für Woche, ist aber auch so, zum Ersten, weil wir natürlich Manscaped dankbar sind, dass sie sich bis Jahresende zu uns committed haben, das ist schon mal sehr, sehr cool, und zum anderen aber auch, weil die Produkte vernünftig sind, denn Manscaped hätte sich niemals committed, wenn ihr das nicht auch denken würdet. Also wenn jetzt 5 von euch bestellt hätten und das Postwenden zurückgeschickt hätten, weil es nichts ist, dann ist Manscaped hier auch nicht so großer Fan von uns, dass die sagen würden, naja, komm, was soll's, sondern offensichtlich seid ihr glücklich. Es gibt auch Nachbestellungen schon, das freut uns immer sehr und wir können euch nur ans Herz legen, geht mal auf manscaped.com oder auch DE könnt ihr gerne gehen, dann kommt ihr direkt auf die deutsche Übersetzung. Ihr habt auf all die Produkte, die es da gibt, 15%, ihr habt 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und das Verschiffen kostet euch gar nichts. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze wirklich anschauen und euch jeweils das suchen, was für euch das Wichtigste ist. Wir sagen das immer wieder, in allererster Linie ist die Expertise von Manscaped das saubere, schmerzfreie und auch unfallfreie Abschneiden von Haaren und das überall. Und weil halt Männer mehr Haare haben als Frauen, heißt es Manscaped und nicht Womenscaped. Und da könnt ihr euch jeweils das aussuchen, was ihr halt dann braucht. Ich tendiere im Moment wieder sehr, sehr stark dazu, dass ich mir vielleicht sogar mal einen kompletten Rasierer kaufe quasi, also nicht nur den Beardhatcher, der die Haare kurz macht, sondern vielleicht so einen richtig originalen, um einfach besser am Hals alles sauber machen zu können. Und die, die ich da habe, die sind nix, weil die ziepen andauern, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen tendiere ich stark dazu, auch das mal auszuprobieren. Aber das werden wir uns dann anschauen, würde ich sagen.
Tu das. Ich bin sehr gespannt, was du so noch alles abrasierst. Deine Kopfhaare sind ja schon weniger geworden. Oder
recht viel weniger, glaube ich, dann gibt es Ärger hier zu Hause. recht viel mehr kann ich nicht mehr abschneiden. Das wird nicht laufen. Wir gehen jetzt in die Länderspielpause. Das heißt, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich dann alles mache nach der Länderspielpause. In der Länderspielpause ist ja in der Regel Pause. Wir zwei müssen uns aber auch nochmal überlegen. Da könnt ihr uns gerne auch nochmal schreiben, ob wir vielleicht sowas wie einen Fragen-Podcast kurz mal einstreuen. Ich würde tippen, dass genügend Fragen sind, sowohl nach diesem Transfersommer. Ich muss das nochmal kurz einfach sagen, ne, dass wir das wissen. Jetzt habe ich es wieder weggetan. Aber was haben wir? Über 3 Milliarden, glaube ich, hat die Premier League ausgegeben, ne? Glaube ich. Ist das richtig?
I don't know. Ja.
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass das so ist in diesem Premier League Sommer. 3,6 Milliarden oder irgendwie so. Also, das ist das, was wir zu erreichen haben hier. Vielleicht müssen wir nochmal schauen. 2,3 Milliarden Franken habe ich gerade gesehen. Ja, okay. Anyway, also wir werden vielleicht nochmal wieder nächste Woche zurückkommen, auch mal sehen, wie es dann unsere Termine zulassen. Also bis einschließlich Dienstag bin ich mal komplett raus aus allem jetzt erstmal. Das heißt, und du ja auch. Das heißt, da wird es eher nichts werden. Vielleicht kriegen wir es dann noch irgendwie Mittwoch mal unter. Habe ich jetzt einfach mal laut nachgedacht, ob wir das machen oder nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, dann haut's raus. Dann können wir das gerne so machen. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, unser E-Mail-Postfach geht im Moment über. Das heißt, bitte nicht böse sein, wenn wir gerade nicht nachkommen mit einzelnen Beantwortungen von Transferfragen und so. Und das ist klar und es ehrt uns auch, dass ihr sofort auch unsere Meinung wissen wollt dazu. Aber ich weiß nicht, wie viel gerade in deinem Postfach los ist. Persönlich in meinem ist brutal und im Click and Rush weiß ich gar nicht. Da komme ich gar nicht hinterher. Das heißt, sorry, ich hoffe, wir haben alles hier drin gehabt und werden dann die Geschäfte wieder aufnehmen. Ich glaube auch, dass es nicht besonders sinnvoll ist, jetzt alles nachzuarbeiten. Das, glaube ich, macht nur Stress, sondern vielleicht fangen wir jetzt einfach wieder an oder so.
Genau, ich liefere euch jetzt auf jeden Fall noch die Zahl nach. 3,57 Milliarden, schreibt 433 gerade. Deswegen, ihr habt einen sehr, sehr turbulenten Transfersommer hinter euch, wir auch. Geht ja bestimmt bald weiter dann mit dem nächsten Deal für den Winter. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, die Folge war ausführlich genug. Ich glaube, wir haben alle Teams durch. Tut uns leid, dass wir jetzt nicht so mega viel auf den Spieltag eingehen konnten, aus Zeitgründen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch selbsterklärend gewesen. So viel ist jetzt auch nicht passiert, dass man jetzt irgendwie sagen müsste, man müsste unbedingt drauf eingehen. Die Ergebnisse waren ja jetzt irgendwie so verhältnismäßig unspektakulär. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer geworden. Wir, glaube ich, auch. Vielen Dank für eure Nachrichten immer. Wir freuen uns und wir hören uns dann logischerweise in der nächsten Episode wieder. Und bis dahin heißt es, wie immer, auch da wieder Cheers.
Hey,
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.